Seid gegrüßt, liebe Spektakel. Im neuen Jahr, heute ist Sonntag. Ich habe mir den Sonntag ausgesucht, weil wir ja traditionell sonntags zurückfahren und eine lange Fahrt vor uns haben. In Zukunft werde ich am zweiten Sonntag des Monats eine Folge veröffentlichen. In der ersten Staffel haben es wirklich alle gesagt. Unser elementarstes Markterlebnis ist die Musik. Wenn wir Marktmusik hören, dann berührt uns das und wir denken selten an Business. Dabei hängen an der Musik ganze Existenzen. In dieser Folge geht es deshalb nicht nur um Musik, sondern auch um Arbeit, um Verantwortung und Wertschätzung. Diese Folge ist deshalb natürlich interessant für alle, die Musik machen, aber auch für alle, die wissen wollen, wie viel Arbeit, Haltung und echte Realität hinter dem stecken, was wir auf Märkten oft ganz selbstverständlich genießen. Viel Spaß! Weil ich heute ganz besonders aufgeregt bin, denn ich habe einen Gast, der selbst einen hervorragenden Podcast hat. Ohne jetzt zu viel Süßholz raspeln zu wollen, ist er mein absolutes Podcast-Vorbild. Und ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass er mit seiner Band Saltatio Mortis seit Jahren die Erfolgswelle surft. Das aktuelle 13. Studioalbum Finster Wacht war 3 Wochen auf Platz 1 der Albumcharts. Und sie waren Headliner in Wacken und hatten gerade ihr 25-jähriges Jubiläum. Wie kann ich diesen Menschen, der ein Rockstar ist, mit dem ich aber mich einfach gerne unterhalten möchte, in das Konzept der neuen Staffel Mittelalter Spektakel unterbringen, habe ich mir überlegt. Und eigentlich ist es ganz einfach. Er hat einen Mittelalter-Rock-Podcast, nämlich Med und Moshpit. Und was läge da näher, als mit ihm über Mittelalter-Rock zu sprechen? Die Musik hat auch in der ersten Staffel Mittelalter Spektakel eine zentrale Rolle gespielt, denn obwohl die meisten Menschen die Laute statt den Dudelsack wählen würden, haben doch alle gesagt, dass ihr erstes Erlebnis auf dem Mittelaltermarkt von Dudelsäcken geprägt war. Das könnt ihr natürlich gern in der ersten Staffel nachhören. Und jetzt freue ich mich, dass das endlich geklappt hat. Hallo Jan.
Hallo und vielen, vielen Dank für die erneute Einladung. Wir haben das ja schon mal gemacht. Und aus einem technischen Defekt heraus wurde aus der Folge quasi gar nichts. Also wir haben uns entschieden, die in die Tonne zu kloppen.
Ja, was einerseits tragisch ist, andererseits freue ich mich, dass wir nochmal plaudern können.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde das auch so total schön, dass man sich dann so gegenüber sitzt und miteinander quatschen kann. Ich bin sehr dankbar, dass du uns heute hier besuchst. Jetzt sind wir in Frankfurt und haben da jetzt gerade mitten auf der Tour zu tun. Wie man hört, bin ich noch ein bisschen stimmlich schnupfig angeschlagen. Die halbe Mannschaft ist natürlich krank, wie es auf Tour gehört. Man fährt in diesen Tourbusbüchsen rum und kann den Viren nicht entkommen. Das ist einfach so. Ja, aber es geht allen wieder gut, aber die Näschen sind noch ein bisschen verstopft. Aber das kriegen wir alles hin. Auf jeden Fall ist es sehr schön, dass du uns besuchst und dass wir hier ein bisschen quatschen können.
Das freut mich auch sehr.
Und danke für diese wunderbare Einladung. Ich habe zwischendurch überlegt, von wem du sprichst. Von wegen hier Podcast-Fubing. Habe ich mich kurz mal umgeguckt, wer hier sonst noch sitzt. Aber ja, sehr, sehr nett. Danke.
Ja, also ich glaube, in unserem Leben gibt es sehr viele Unterschiede. Zum Beispiel, dass wir waren beide in Wacken, aber du trommelst auf einer brennenden Bühne und ich koche Linsensuppe für die Akteure.
Aber es ist beides bestimmt gleichermaßen wichtig. Ja? Die Unterhaltung muss gewahrt bleiben, aber ohne Mampf kein Kampf. So ist es halt.
Ja, ja. Klingt richtig. Und wir teilen uns irgendwie den Lebensraum schon, also zumindest manchmal, ne? Da Wacken und sonst auch Mittelaltermärkte.
Ja. Oder die liebe Pfalz, ja, in der wir beide sehr viel Zeit verbracht haben im
Zum
Leben.
Zum Wohl die Pfalz.
Ja, genau.
Das stimmt, ja. Und es gab einen Punkt in deinem Leben, wo du fast eine ähnliche Richtung genommen hättest wie ich, wo wir dann noch den Lebensraum Lehrerzimmer geteilt hätten.
Ja, ja.
Was wärst du, wenn du nicht alles auf die Musik gesetzt hättest?
Ja, das ist eine super Frage und ich habe mir diese Frage auch selber oft gestellt, weil das Leben ist ja das, was passiert, während man eigentlich andere Pläne gemacht hat. Das heißt, ich hatte ursprünglich mir vorgenommen, ins Lehramt zu gehen. Ganz, ganz früher dachte ich natürlich, genauso wie viele andere, dass ich Astronaut werde, ist ja klar.
Ja, klar.
Oder von mir aus Feuerwehrmann. Nee, Feuerwehrmann dachte ich nie, aber Astronaut fand ich spannend als Kind. Aber ich habe die Musik irgendwann für mich entdeckt und ich wusste auch, dass ich damit irgendwas machen möchte. Und das Lehramt wäre für mich ein wirklich toller Hort geworden, um zum Beispiel erstmal Musik studieren zu können und dann das auch weiterzugeben, weil ich mag es auch, Wissen weiterzugeben. Ich mag auch dieses Coaching, also so diese Idee von selber gecoacht werden. Und ich finde es wahnsinnig spannend, was wir Menschen alles lernen können. Dass du, was weiß ich, man hat keine Ahnung von etwas und dann beschäftigt man sich mit was und 4 Wochen später kann man was drüber erzählen oder sogar andere Leute anleiten. Und das fand ich immer sehr interessant. Ich hatte auch das Glück, ein paar wirklich sehr, sehr gute, sehr inspirierende Lehrer in meinem Leben zu haben. Das waren zum einen Musiklehrer, das war aber auch ein sehr, sehr guter Deutschlehrer oder ein sehr guter Ethiklehrer und sowas in der Art. Und die haben mich auch so ein bisschen dahin gebracht, dass ich das selber machen wollte. Ja, also das Lehramt angehen. Und ich bin dann kein Lehrer geworden, weil meine damalige Band, das war noch nicht Saltatio Mortis, die Chance hatte, auf Tournee zu gehen. Und ich war dann quasi auf dem Sprung. Ich sollte mein Referendariat fertig machen nach dem ersten Staatsexamen. Damals hat man noch Staatsexamen gemacht und keinen Bachelor, Master.
Habe ich auch,
ja. Und mitten auf diesem Weg war die Möglichkeit, auf Tour zu gehen. Und ich habe diese Chance genutzt, weil ich es auch ausprobieren wollte. Ich hätte mir, glaube ich, nicht verziehen, wenn ich es nicht probiert hätte. Ob das Musikmachen irgendwie funktioniert für mich. Aber ich habe es nicht bereut. Also manchmal denkt man so drüber nach, oh, was wäre, wenn?
Klar.
Und ich merke ja auch, also ich habe dann ja auch lange an Musikschulen unterrichtet, Schlagzeug unterrichtet, habe ein bisschen Gesang unterrichtet oder auch mal andere Gruppen, musikalische Früherziehung und solche Dinge gemacht. Da denkt man schon so drüber nach, oh, das hätte mir auch Spaß gemacht, also auch auf Dauer. Und ich wäre ja dann Lehrer für Musik und Deutsch und Philo geworden sozusagen, also in dem Falle dann Ethik oder Philosophie, je nach Schulform. Das hätte mir bestimmt Spaß gemacht.
Hätten wir uns denn trotzdem auf dem Markt dann auch getroffen oder nur im Lehrerzimmer?
Doch, das hätte durchaus sein können, denn auch dieses historische und Mittelaltermärkte begleitet mich nach wie vor auch privat. Ich gehe auch nach wie vor, wenn bei uns zu Hause da in Mülheim an der Ruhr auf Schloss Broich da der Mittelaltermarkt ist, da trifft man mich jedes Jahr. Und da habe ich auch Leute, die dann jedes Jahr kommen, oh Mensch, du hier, was machst du hier? Ich wohne da 10 Minuten zu Fuß, da kann man auch mal 2 oder 3 Met trinken am Abend. Dann kann man nach Hause laufen. Das ist super. Ich mag das. Also ich mochte das auch alles Historische als Kind schon. Ich bin sehr, sehr gerne über die einschlägigen Burgruinen in der Pfalz und sonst wo drüber gefallen. Und mit einer Ritterrüstung rumrennen und mit dem Holzschwert ist sowieso großartig. Also, ja, wer mag das nicht? Auch da habe ich mir ja mit dieser wundervollen Band, in der ich spielen darf, über die Jahre ein paar Träume erfüllen können. Also mein 5-jähriges Ich hat gejubelt, als wir Finstermacht-Video gedreht haben und ich dann nachts um 2 mit dem Schwert in der Hand Orks verprügeln durfte. Super. Also wer kann das schon von sich behaupten?
Ja, also auch wenn ihr musikalisch so jetzt immer ganz in andere Richtungen geht, merkt man ja schon noch, gerade im Podcast, auch die Verbindung zum Mittelalter.
Absolut.
Also
ja, und unser Kollege hier, der Falk, der ja wirklich Historiker ist, der zeigt mir auch immer wieder, wie sehr mich das nach wie vor fasziniert, also das Historische. Ich hatte als Jugendlicher zwischendurch mal eine Phase, wo ich mir hätte vorstellen können, irgendwas mit Geschichte zu studieren oder Archäologie. Und dann habe ich mich beschäftigt damit, was man da machen muss. Dann ist mir relativ schnell bewusst geworden, dass ich da mich spezialisieren müsste, weil man kann nicht einfach mal eben Archäologie studieren. Das ist in der Form, ja, das geht schon, aber man muss sich spezialisieren. Und sowas wie Byzantinistik ist dann schon sehr speziell. Ich habe zu Hause noch ein halbes Regalstück voll mit irgendwelchen Büchern über Byzanz und so. Das finde ich nach wie vor super. Aber wenn ich mir dann vorstelle, ich hätte noch mal Altgriechisch nachmachen müssen, so das Graecum nachholen, na, ich weiß nicht, ob man das braucht.
Ja, vielleicht bist du dafür auch ein bisschen zu vielseitig, ne, um sich so festzulegen auf ein Thema.
Ich glaube, das ist auch ein großes Problem, wenn man sehr interessiert ist an vielen Dingen. Dann verzettelt man sich vielleicht auch. Insofern bin ich sehr froh, dass es die Musik geworden ist. Und auch hier kann man sich extrem verzetteln.
Ja.
Mit einer Band, die viel spielt und dann einem Podcast, der zu machen ist. Dann haben wir diese Radiosendung noch, die wir einmal im Monat machen. Zum Glück nur einmal im Monat. Und dann noch 1000 andere Dinge, die einen so interessieren. Aber das Leben ist halt einfach zu kurz. Was soll man machen?
Aber ich weiß zufällig, ins Mittelhochdeutsche hast du dich doch ein bisschen reingebohrt im Studium.
Ja, ja. Medievistik fand ich super spannend. Und auch da konnte ich ein bisschen das bei uns auch musikalisch anbringen, wenn dann hier und da noch ein Slot frei war auf einem Album und dann habe ich irgendwann mal dieses Stückchen Randnotiz angeschleppt. Ich bin Dean, du bist Mien, das sollst du gewiss sehen. So diese ganzen Dinger, das fand ich super interessant. Auch hier Hartmann von Aue. Ich habe solche Dinge einfach, ich fand das faszinierend. Und die Vorstellung, dass vielleicht Menschen damals so geklungen haben oder so gesprochen haben, auch wenn es mit dem normalen Sprech von damals nichts zu tun hatte. Aber ja, so in meiner romantisierenden Vorstellung war das toll. Ja, und wir lassen uns ja von der Wahrheit nicht unsere tollen Geschichten im Kopf kaputt machen. Also von daher fand ich es aber super. Mit dir wisst ihr jetzt was Tolles.
Ja, wobei, also das sind ja schon echt tolle Geschichten. Ne? Ja. Mit Walter von der Vogelweide hast du gerade zitiert. Meinst du, man kann da ein bisschen Lebensgefühl draus ableiten?
Also ich finde es insofern super spannend, wenn man sich überlegt, dass diese Troubadoure aus der Zeit damals und dieses ganze Minneartige, was dann auch nochmal eine ganz eigene Richtung war, schon so eine Art Lebensgefühl war. Also, und auch die Spielleute, die sich dann die Mühe gemacht haben, Dinge aufzuschreiben, das war schon, glaube ich, ein ganz eigenes Ding, was uns so ein bisschen aus der Seele spricht. Wir haben natürlich heutzutage so den Wunsch nach einer einfacheren Zeit. Ne? Wir leben in einer Welt, die super schnell ist und super globalisiert ist, und dann hat man so das Gefühl, früher, das muss doch irgendwie einfacher und überschaubarer gewesen sein und deswegen vielleicht auch weniger, vielleicht hat es auch weniger Angst gemacht oder sowas. Aber was ich toll finde aus der alten Zeit, sage ich mal, dieses Lebensgefühl mit rüberzunehmen von so ganz speziellen Menschen, die sich mit Dingen beschäftigen, wo man auch heute sagt, das war jetzt nicht für die kriegsentscheidend. Also, dass die jetzt überlebt haben, wenn der Spielmann irgendwie einer Edelfrau die ewige platonische Liebe geschworen hat und ihr dann irgendwelche Dinge aufgeschrieben hat, das hat ja mit Überleben nichts zu tun gehabt. Vielleicht schon, weil sie ihm vielleicht auch, ne, als Gönnerin vielleicht hier und da was ermöglicht hat. Oder ich finde diese Form von Kunst, also von dass Kunst sich über so lange Zeit hält und dass man sich mit sowas heutzutage noch gerne beschäftigt, das finde ich allein schon faszinierend genug. Wir lesen Dinge, die vor so und so viel 100 Jahren aufgeschrieben wurden, und es macht was mit uns. Auch wenn wir die Sprache nicht mehr 1:1 verstehen, aber es macht ja was mit uns. Wir lesen das vor und jeder kann dann nachvollziehen, das sind menschliche Emotionen. Und wir sind ja zum Glück alle Menschen geblieben und können diese Emotionen nachvollziehen. Und dieser Lebenswandel von damals, den können wir natürlich nicht mehr ganz nachvollziehen. Der ist sehr weit weg. Aber in der Fantasie ist es toll.
Ja, was macht für dich so eine spezielle, also jetzt ging es um Musik und Literatur, so feingeistig ist, sind Mittelaltermärkte ja meistens gar nicht. Mhm. Aber was macht das für dich aus?
Der Mittelaltermarkt, meinst du? Oder die?
Ja.
Das hat für mich verschiedene Seiten. Einmal ist der Mittelaltermarkt für mich eine wunderbare Ansammlung von Menschen, die allesamt sich nicht damit zufrieden geben, in der normalen Welt da draußen zu leben.
Schön gesagt, ja.
Weil die normale Welt da draußen suggeriert vielen von uns, dass das nicht alles sein kann. Und wir sind oft auf der Suche nach Antworten. Die Antwort kann der heiße Met an der Schenke sein, das schöne Konzert von der Lieblingsband oder einfach nur das Zusammensein mit Gleichgesinnten. Das kann schon eine Antwort sein. Für manche, wenn man es jetzt ein bisschen despektierlich sagen würde, ist es Eskapismus. Mhm. Wir fliehen so ein bisschen aus unserem Alltag, weg von der Realität, hin in eine Scheinwelt, die wir uns selber aufbauen, die nichts mit dem echten historischen Mittelalter zu tun haben muss, sondern wir machen das auf, was wir uns gerne als Safe Space bauen wollen. Das ist ein Safe Space. Der Mittelaltermarkt an sich.
Das ist witzig. Das Gleiche hat schon mal John Kanaka gesagt.
Ja?
Ja, der hat es auch als Safe Space bezeichnet. Ich habe dann, also der Begriff Safe Space bedeutet ja normalerweise was anderes, aber so als Wohlfühlort, ja, genau, wo man sich irgendwie sicher und geborgen fühlt, das kann ich absolut nachvollziehen. Gibt es ein, also ich verbinde das mit bestimmten Stellen auf dem Markt, so, ja, oder auch wenn ich bei den Kollegen einfach vorbeilaufe und dann, ja, sagt jeder Hallo. Ja. Welcher, ja, Ort ist das für dich auf dem Markt oder welche Situation?
Kommt drauf an. Also der Markt an sich ist für mich ein Safe Space, insofern, wenn ich es jetzt mal aus dem Zusammenhang rausreiße, weil ich weiß, dass es okay ist. Ich kann dort einfach so sein, wie ich bin an dem Tag. Inklusive Tagesform, mal besser, mal schlechter. Und in dem Moment, wenn ich mit meinen Gleichgesinnten, ob das jetzt meine Bettkollegen sind, Leute aus der Crew oder Freunde vom Mittelaltermarkt, die man über Jahre kennengelernt hat, wenn man mit denen irgendwo zusammen steht und sich unterhält. Das sind die besten Momente. Zum Beispiel im Bereich rund um die Bühnen, sich kurz mit den anderen Bands auszutauschen. Wir sind alle irgendwo auf dem gleichen Acker unterwegs, wir spielen viel auf ähnlichen Shows, wir haben alle einen ähnlichen Werdegang, mal hier und da ein bisschen anders. Und wir sehen uns aber trotzdem nur bei diesen Veranstaltungen, weil wir als Bands sind ja alle unterwegs. Und jetzt, da ist kaum jemand noch in der Lage oder hat da Lust drauf, sich privat irgendwo unter der Woche zu treffen. Da ist jeder froh, wenn man unter der Woche seine Ruhe hat. Aber das sind ganz, ganz tolle Momente, wo man sich unterhalten kann, mit Bandkollegen einfach austauschen kann. Das finde ich super. Und dann eben das Gleiche mit Leuten, die auf dem Markt arbeiten, Menschen, die man da schon lange kennt. Das sind die besten Momente. Das würde ich jetzt gar nicht so sehr an irgendeinem einzelnen Ort oder in irgendeinem Stand oder so festmachen. Da geht es eher um die Unterhaltung mit den Leuten.
Mhm. So ein Marktgefühl.
Ja, genau.
Unterscheidet sich das Marktgefühl von Jean, Méchant und Jan, wenn du privat auf dem Markt bist?
Auf jeden Fall. Der Tambour hat mir irgendwann die Möglichkeit gegeben, Dinge zu sagen und zu tun, die sich der private Jan so nicht rausnehmen würde. Ich habe immer eine große Klappe gehabt in meinem Leben. Das war auch völlig okay so. Es hat mir eigentlich selten wirklich Probleme bereitet. Aber der Tambour hat nochmal das gleiche Hochziehen. Also der hat aber eine riesen Klappe und dem nimmt man irgendwie, aus welchem Grund auch immer, das nicht übel. Und wenn ich privat unterwegs bin, bin ich viel stiller. Da gibt es diese große Klappe so nicht. Ich mag es auch gerne, still zu sein. Also Menschen, die mich privat kennen, wissen, dass ich sehr gerne still bin. Ich unterhalte mich auch gerne mit Menschen. Und wenn man mich reden lässt, also wenn man das Fass mal anstößt, dann sprudelt das auch los. Und dann, wenn ich ein Thema habe, über das ich mich gerne unterhalte, dann fangen alle drumherum schon an, die Augen zu verrollen. So denke ich, oh, jetzt redet er darüber wieder. Der wird jetzt wieder kein Ende finden. Das ist auch so. Also meine Lieblingsthemen bespreche ich sehr gern. Aber ich mag Stille.
Was hat sich denn für dich verändert auf den Märkten? Oder ist es vom Gefühl her genau gleich geblieben?
Am Anfang war das für mich so ein bisschen wie auch eine Überforderung von den Sinneseindrücken her. Als ich angefangen habe also fangen wir mal ganz, ganz vorne an. So als Kind und als Jugendlicher ist man einfach nur fasziniert von diesem Happening. Man geht dahin, schaut sich irgendwas an und dann sind das ja meistens irgendwelche Stände, wo was verkauft wird oder so. Oder es ist auf einer Burg, dann ist die Location an sich ja magisch und faszinierend. Da ist es aber eher spielerisch. Und dann später mit der Band, mit Saltatio dann auf diesen Märkten zu sein, das war eine Mischung aus, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll ich mir diese ganzen Songs merken, die alle gleich klingen? Ich musste mir immer aufschreiben, ne, dann der Schwede, Saltarello, Palästina-Lied, Ali Ben. Ich konnte mir nie merken, was das jeweils ist. Und dann habe ich mir immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, Eselsbrücken habe ich mir aufgeschrieben. Wie fängt der Song an? Weil das klang für mich alles gleich. Also das war die erste Herausforderung, rauszukriegen, okay, welchen Song spielen wir da jetzt eigentlich, wenn der auf der Liste steht.
Hast du da noch so eine Eselsbrücke präsent?
Also zum Beispiel, was weiß ich, der eine Song, das war das, wo ich den Wüstenrhythmus am Anfang spielen musste. Und dann wusste ich, ah, okay, der Wüstenrhythmus. Und dann hatte ich mir das so gemerkt. Und dann irgendwann fing Elsie mit dem Dudelsack an und dann wusste ich, ah ja, jetzt geht's hier weiter. Sowas zum Beispiel. Oder ich habe mir irgendwann mal aufgeschrieben, türkische Hochzeit. Das war ein Anfang von auch einem Dudelsack. Das hat mich einfach an so eine türkische Hochzeit erinnert. Und der Beat war auch so ein typischer Davul-Rhythmus. Das war so eine Eselsbrücke. Also am Anfang war es eine musikalische Herausforderung, das alles mir drauf zu schaffen in relativ kurzer Zeit. Und dann auch die Überforderung so ein bisschen mit dem Tagesablauf. Ich meine, wir haben 7 Shows pro Tag gespielt damals. Beginnend mit Einlass und dann bis spät abends, teilweise ohne Verstärkung, teilweise ohne Licht, nur mit irgendwelchen Fackeln und vielleicht einem Gesangsmikrofon. Das war's. Das war schon sehr anstrengend.
Und dann nachts nochmal.
Und dann nachts nochmal und dann dies und jenes und dann natürlich auch noch mit den Kollegen dann versackt an irgendeiner Taverne und dann am nächsten Morgen aufgewacht, auch so mit dem Kater aus der Hölle. Das macht man ein paar Mal mit und dann merkt man, nee, das ist es nicht, das möchte ich auch gerne in Zukunft nicht mehr machen. Ja, natürlich ist man doof und macht es dann doch noch hier und da und wacht am nächsten Morgen wieder auf und denkt so, oh Gott, warum? Was habe ich da getan? Aber es ist halt so. Das war, glaube ich, der Anfang. Und dann, über die Jahre, hat sich das professionalisiert. Am Anfang waren wir auf der Bühne mehr Leute als vor der Bühne. Irgendwann habe ich bei einer Tagesshow am Mittag festgestellt, dass wir so viele Leute vor der Bühne haben wie im Jahr davor bei der allerletzten Abendshow. So, wenn alle sich da noch versammelt haben, weil wir die letzte Bühne waren, die noch Musik hatte und da gab es keine Alternative, da mussten alle hinkommen. Und plötzlich haben wir im Jahr darauf oder zwei Jahre darauf mittags gespielt und der Platz war voll. Und das zu spüren, wie das alles wächst und wie auch, ich sag mal, diese Mittelaltermärkte, ob das jetzt ein MPS war oder andere Veranstalter, die sind gewachsen, wir sind mit ihnen gewachsen, die sind aber auch durch uns gewachsen, nach und nach. Und dann an den Punkt zu kommen, wo man jetzt als Band sich ja quasi aussuchen kann, wo man spielt und die Leute kommen tatsächlich hin. Heute zum Beispiel, wir spielen hier wirklich eine altehrwürdige Halle, die Jahrhunderthalle in Frankfurt. Da habe ich super viele Konzerte gesehen. Ich habe über 10 Jahre in der Frankfurter Band gespielt und war mit meinen Bandkollegen damals sehr, sehr oft hier auch. Korn zusammengeguckt und Tool haben wir hier live gesehen und was weiß ich, wen noch. Und jetzt in diesen Hallen alleine aufzutreten, ich meine, wir haben die Bad Lovers als Vorband dabei, die ja niemand anderes ist als wir selber, in schrecklichen Kostümen und noch schlechteren Perücken. Das bedeutet schon was. Also wenn man dann so diesen Werdegang irgendwann macht, der aus sehr viel harter Arbeit besteht und auch, muss man auch ehrlich sagen, sehr viele Jahre, in denen man ignorieren muss, dass einem jeder drumherum sagt, was machst du da eigentlich für eine Scheiße? Hör gefälligst auf damit. Das wird nichts. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Du bist nicht Grönemeyer. Deine Songs will niemand hören. Also lass es doch bitte. Es ist ja okay, dass du nebenbei einer Coverband spielst. Es ist ja okay, dass du da auf der Firmenfeier, auf der Hochzeit, auf dem Weinfest oder wo auch immer mit deiner Coverband nebenbei spielst. Aber es ist völlig utopisch zu denken, dass die Lieder, die du dir mit deinen Kumpels ausdenkst, irgendjemanden interessiert. Und jetzt aus heutiger Sicht werden wir ganz kurz, ganz unbescheiden, 5 Nummer 1 Alben später, gibt es anscheinend Menschen, die diese Lieder doch hören wollen. Und das liegt natürlich nicht nur daran, dass ich jetzt tolle Ideen hatte, sondern das ist eine Teamwirkung, eine Teamentscheidung und auch sehr, sehr viel Teamarbeit. Ich könnte da an dem Punkt, wo wir jetzt hier sitzen, in dieser wunderschönen Jahrhunderthalle, niemals alleine hingekommen sein. Das hätte nicht geklappt. Aber dieser Prozess, der war sehr interessant zu beobachten. Und jetzt kommen wir zu einem negativen Punkt auf den Mittelaltermärkten, den wir irgendwann feststellen mussten. Wir können uns da frei bewegen, aber wir können gewisse Dinge nicht mehr machen. Wir können zum Beispiel nicht mehr so wie früher nach dem Konzert einfach rausgehen und den Leuten Autogramme geben. Das hatte ab einem gewissen Punkt einen Sicherheitsfaktor erreicht, der nicht mehr zu tragen war. Sowohl für uns, aber vor allem auch für die Leute. Ellbogen, die ausgefahren werden, Dunkelheit, Leute, die hinfallen, Menschen, die sich schubsen, weil sie jetzt auch unbedingt mit dem Sänger nochmal ein Foto wollen oder auch einfach Menschen, die, ja, was weiß ich, zu viel getrunken haben oder auch sonst soziale Grenzen nicht kennen und diese sozialen Grenzen auch sehr überschreiten, sodass es für uns auch massiv unangenehm wurde. Wir gehen raus und wenn wir tagsüber unterwegs sind, dann ist sich keiner von uns zu schade, Fotos zu machen und Dinge zu unterschreiben. Aber dieses Gebündelte, was wir früher hatten, nach jeder Show nochmal rausgehen und Autogramme schreiben und Fotos machen, können wir nicht machen. Wir haben das zwischendurch nochmal probiert und das ging, also ich weiß, in Koblenz auf der Festung Ehrenbreitstein, wir haben 2,5 Stunden Show gespielt und haben danach nochmal über 2 Stunden Autogramme geschrieben, bis in die Nacht rein. Und das ging nicht. Also wir haben das fertig gemacht an dem Abend, weil wir diese sehr, sehr schwierige Sicherheitssituation dann entschärfen wollten damit. Aber das war too much.
Ja. Ja, also ich habe es ja beobachtet. Ja. Ne? Ich war ja von außen dabei auf dem Weg, also zumindest auf dem Teil, der da auf dem MPS stattgefunden hat. Du übertreibst absolut nicht. Es ist genauso, habe ich es auch von außen gesehen.
Und wir haben uns ja vor kurzem gesehen, als wir da in Luhmühlen auf dem MPS waren und uns zwischendurch unterhalten haben. Und bei mir ist es ja wirklich handsam. Ich bin nur der Trommler, also nur in Anführungszeichen. Ich bin nur der Trommler, aber selbst ich stehe da und kann im Grunde keine 2 Sätze mich mit jemandem unterhalten, ohne dass jemand zwischendurch vorbeikommt und etwas möchte.
Ja.
Sei es mir die halbe Lebensgeschichte erzählen möchte, wo man artig und brav auch zuhört und sagt, okay, super, danke fürs Teilen. oder eben Fotos oder Autogramme. Und jetzt bei Kollegen wie unserem Sänger oder auch bei zwei, drei anderen Kollegen ist das noch viel schlimmer. Ich bin da sehr froh, dass ich im Hintergrund agieren kann und da an meiner Trommel hinten, also an meiner Trommelburg sitze und mich die Hälfte der Leute gar nicht wahrnimmt. Von daher habe ich ganz oft meine Ruhe.
Ich habe mal in einem Rockclub gearbeitet. Ich erinnere mich an ein Poster, das an der Wand hing. Also laut einer Studie sind macht Metal-Fans die Menschen netter, ruhiger und freundlicher. Ist da was dran?
Absolut. Und es gibt sogar super spannende Studien, die belegt haben, dass der durchschnittliche Metal-Fan auch weitaus intelligenter ist als der normale Mensch in Anführungszeichen da draußen. Das liegt wohl daran, dass diese sehr herausfordernden Sounds im Metal auch spezielle Menschen braucht. Also, mir hat das mal einer unserer Gäste im Podcast, der Dr. Nico Rose, so ein bisschen versucht zu erklären. Man muss genau das richtige Maß an Bescheuertsein erreicht haben. So eine Mischung aus, naja, ich habe ein paar Traumata erlebt im Leben, aber genau das richtige Maß an Traumata, nicht zu viel, weil sonst wird man bescheuert, noch bescheuerter, als man eh schon ist. Und auch nicht zu wenig, weil dann wird man auch wunderlich. Wenn man zu behütet aufgewachsen ist, ist das nicht gut. Man muss das richtige Maß an Trauma erleben, dann muss man das richtige Maß an Besonderheit im Kopf mitbringen, dann wird man intelligent und steht auf spannende Mucke. Und spannend ist alles das, was nicht normal ist.
Das ist ja witzig. In der ersten Staffel habe ich versucht, diese Zeile von eure Mütter zu ergründen. Macht ihr den Scheißdreck, weil ihr blöd seid, oder hat der Scheißdreck euch erst blöd gemacht? Ja. Das kriegt ja dadurch eine ganz neue Deutung.
Neue Wendung. Das ist aber wirklich so. Und der Dr. Nico, der kann das auch super erklären, weil der das fundierte psychologische Wissen dazu hat.
Okay, also wir haben es jetzt wirklich wissenschaftlich abgeklärt. Es ist tatsächlich so. Gibt es da einen Unterschied zwischen Rock, Metal und Mittelalterszene?
Naja, da gibt es natürlich auch viele Verbindungen. Man trifft oft Menschen auf Metal-Festivals, die auch auf den Mittelaltermarkt gehen würden. Der normale Rock-Fan, der tut sich das vielleicht auch mal an, schaut sich das auch an. Da gibt es aber wirklich viele Querverbindungen. Wenn ich jetzt auf einem sehr traditionellen Rockfestival ab und zu bin, ich war jetzt dieses Jahr als Gast auch auf dem Rockhard-Festival in Gelsenkirchen, da trifft man ab und zu auch Menschen, die in diese Zielgruppe passen würden, die auch aufs MPS gehen würden, aber nur teilweise. Da sind die Leute auch nochmal ein bisschen gesetzter vom Alter. Ich glaube, auf dem Rockhard-Festival war ich einer der Jüngsten.
Oha.
Ja, wirklich. Also, ja. Wo ich dann zwischendurch auch dachte, was ist denn hier los? Aber so ist das nun mal. Ne? Rock ist eine eher alte Musikrichtung, was bedeutet, dass ich sie auch super finde. Damit bin ich auch aufgewachsen. Aber die Schnittmenge ist riesig zwischen Mittelalter und Metal.
Wenn du das gerade sagst, ich muss an einen Song denken von The Wohlstandskinder, der heißt Rock'n'Roll Opa. Mhm. Da geht es ja darum, dass die jungen Leute sich hinter vorgehaltener Hand total krank lachen über ihn, über seinen Judas Priest Altar und über AC/DC und Metallica. Ja.
Kann total sein und ist auch so. Wir werden alle beschimpft als ewig Gestrige. So, und jetzt werden wir ganz kurz mal ernst. Schauen wir uns ganz kurz mal an, wer die großen Festivals heutzutage headlined. Das sind alles Bands, die mindestens 20, 25 oder sogar 30 oder noch mehr Jahre an Erfahrung haben. Maiden, Metallica, AC/DC, Guns N' Roses, Korn, wie sie alle heißen. Diese ganzen Bands, die gibt's alle immer noch. Judas Priest sind nach wie vor unterwegs. Anthrax, Testament, wie sie alle heißen. Diese Bands haben sich gehalten und sind nach wie vor diejenigen, die das Billing toppen als Headliner und die Tickets verkaufen. Es kommen wenige nach. Sehr wenige sogar. Weil kaum einer an die alten Helden rankommt. Das hat verschiedene Gründe. Da kann man jetzt eine eigene Podcast-Staffel drüber machen, warum das so ist. Und einer der Gründe ist auch, dass das Musikbusiness sich so gewandelt hat. Die richtigen Rockstars gibt es nicht mehr. Denn die Verkaufszahlen gibt es nicht mehr. Die Menschen haben irgendwann entschieden als Gesellschaft, dass Musik nichts mehr wert ist und dass sie anstatt Geld für jedes Album einzeln auszugeben, das lieber kostenlos im Internet runterladen wollen oder jetzt mittlerweile zu einem sehr geringen Streaming-Monatspreis frei auf ihrem Gerät nutzen wollen. Viele Menschen hören Musik über den Handylautsprecher und noch nicht mal mehr über Kopfhörer oder irgendwelche.
Ja,
ist
ja.
Das heißt, die Klangqualität ist völlig unerheblich. Du kannst es von der KI zusammenschustern lassen, theoretisch, machen auch viele. Wir machen das nicht. Musik hat gesellschaftlich nicht mehr den Wert, den es hatte. Musik war damals die Definition für die Peer Group, in der man sich bewegt hat. War man der Mettler? War man der Popper? War man der Techno-Fan? War man der Boygroup-Fan? Das hat eine eigene Identität und auch die Peer Group drumherum definiert. Und wenn ein Album rauskam, war das einfach das Happening. Da wurde lange drauf hingefiebert und dann hat man sich das Album angehört, immer und immer und immer wieder und hat die Liner Notes gelesen im Booklet und so weiter. Bei einer LP sogar noch in groß. Ja, jetzt klingt das so, wie wenn der Opa vom Krieg erzählt. Aber das ist nun mal so und ab einem gewissen Punkt hat sich das verändert.
Total.
Musik wurde zur...
Man fiebert nichts mehr entgegen. Ja, genau. Man hört sich keine ganzen Alben an.
Ja, das wird so. Track by Track angehört. Musik wurde zum Fast Food. Und entsprechend hat die Gesellschaft entschieden, dass es auch nichts mehr wert. Das heißt, man muss sich heutzutage eher seltsam erklären, warum man für die intensive Arbeit, die hinter Musik steckt, bezahlt werden möchte. Das ist total kurios. Früher sind Bands auf Tour gegangen, um das Album zu bewerben und dann das Album zu verkaufen. Und davon konnten die leben. Heutzutage muss man auf Tour gehen, um als Band zu überleben. Und das Touring ist so teuer geworden. Ich habe gerade gestern mit unserem technischen Leiter ein Gespräch gehabt, wo es um Planungen der nächsten Wochen ging und auch das nächste Jahr. Und ich habe mir den Ohren gewackelt, als ich gehört habe, bei welchem Costing wir mittlerweile sind.
Also, gilt für alle Großveranstaltungen,
ganz genau.
Auch für Mittelaltermärkte.
Absolut.
Leider.
Absolut, ja. Überall. Ja, die Kosten sind massiv explodiert. Wir sind hier bei der Produktion mit mehreren 40-Tonner Trucks unterwegs, wo die ganze Technik drin ist. Wir haben 2 Tourbusse, wir sind 36 Personen, die hier zusammen fest arbeiten, plus zusätzlich die örtlichen, die hier noch dazukommen, die von der jeweiligen Halle, dann Security, Thekenpersonal und sowas. Insgesamt kommen wir immer zwischen auf 60 bis 70 Personen, je nachdem, wo wir dann sind. Wir selber, wie gesagt, sind 36 oder 37 manchmal. Und die wollen alle gerne bezahlt werden.
Zurecht.
Seltsamerweise. Das war früher auf dem Mittelaltermarkt noch anders. Da wurde man mit Getränken bezahlt. Und das war völlig in Ordnung.
Was würdest du denn jetzt einem jungen Musiker, einer jungen Musikerin raten, die auf dem Mittelaltermarkt irgendwie Dudelsackmucke macht? Und
einfach genau das zu machen. Wenn das,
trotz dieser Entwicklung.
Wenn das, ja, also erstmal ist es ja so, als ich angefangen habe, Musik zu machen, hatte ich vielleicht mir vorgestellt oder gewünscht, dass ich davon irgendwann mein Leben bestreiten kann, aber ich habe das nicht erwartet. Ich habe das einfach immer gemacht. Ich habe einfach immer weitergemacht. Und wenn eine Tür zuging, bin ich durch die nächste durchgegangen. Musikalisch gesehen jetzt. Da gibt es die eine Band und die macht irgendwann keinen Spaß mehr, dann hört man da auf und geht zu einer anderen Band. Oder der Gitarrist hört auf, dann geht erstmal die Welt unter. Oh mein Gott, ich werde nie wieder einen Gitarristen finden. Dann stellt man irgendwann fest, Gitarristen gibt es sehr, sehr viele. Und dann fängt ein neuer an. Oder ja, dann hat man irgendwann das Glück, wie bei jetzt unserer Truppe, dass wir eine tolle Mannschaft zusammen haben, die super miteinander funktioniert. Um es klar zu sagen, wir gehen uns alle gleichermaßen auf den Sack. Das ist einfach so. Da gibt es Tage, wo man die an die Wand klatschen will, aber die wollen mich ja dann auch an die Wand klatschen. Also ich gehe denen ja auch auf den Sack. Und das Einzige, was man sich überlegen muss, ist, ob es als junger Musiker oder auch als älterer Musiker ist, macht einem das Spaß? Will man das tun? Sagt einem das innere Gefühl, dass man das machen muss, um glücklich zu sein? Und wenn die Antwort lautet, ja, ich brauche das, um glücklich zu sein, dann einfach machen. Der ganze Rest wird sich ergeben. Und ansonsten, ganz kurzer Business-Tipp, niemand muss heutzutage mehr einen Plattenvertrag unterschreiben. Denn das, was früher die Plattenfirmen und diverse andere Vertriebe als Gatekeeper, wie man so schön sagt, in Funktion hatten, braucht man heutzutage nicht mehr. Da reichen 3 Klicks auf DistroKid oder wo auch immer und dann hat man ein Album veröffentlicht in die ganze Welt.
Also hat die Entwicklung auch Vorteile, ja.
Ja, nur das Album, was man in die ganze Welt veröffentlicht, bringt einem keine Kohle mehr ein.
Ja.
Früher konnte man pro Album noch irgendwie 10, 15 Euro oder sowas kriegen. Oder so und so viel Mark. Ja, jetzt klingen wir wirklich wie damals aus dem Krieg, wenn der Opa vom Krieg
erzählt. Wie stellst du dir denn dein Leben als Rock'n'Roll-Opa vor?
Ich bin ja schon Rock'n'Roll-Opa, also wenn man zumindest...
Das ist ja Quatsch.
Ich würde tatsächlich es gerne schaffen, dass wir nach wie vor von unseren eigenen kreativen Ideen leben können. Und zwar sorgenfrei. Und das bedeutet nicht, dass wir uns irgendwo eine Insel kaufen oder den Rolls-Royce oder den Ferrari. Das ist nicht mehr der Fall. Das wird auch nicht mehr kommen. Es sei denn, man ist ein Ultra-Monster-Pop-Sternchen, was im Millionenbereich sowohl Tickets als auch irgendwelche anderen Dinge generiert. Ich habe damals als Jugendlicher immer gesagt, boah, ich muss nicht reich werden, aber mir wird total ausreichen, wenn ich von der Musik leben kann. Das hätte ich mir andersrum wünschen sollen. Ich habe am Universum das Falsche bestellt quasi. aber so ist es gekommen. Also wir können davon leben. Ich würde das auch gerne weiterhin so haben, dass wir von dieser vielen Arbeit, die wir machen, auch leben können. Und ich sagte vorhin, kreative Arbeit, das geht in viele Bereiche. Also das Musikalische zum einen, aber auch die sonstigen Veröffentlichungen, die wir machen, ob das unser Podcast ist, die Radiosendung, ob wir ein Med rausbringen, ob wir eine neue T-Shirt-Kollektion machen oder. Ich möchte gern nach wie vor mit den Kollegen diese Marke Saltatio als das etablieren, was es ist, nämlich so ein Lebensgefühl-Ding für uns selber sowieso und für alle, die sich da eingeladen fühlen, dass sie das mitmachen wollen.
Also auch noch mit 70?
Solange. Also ich sehe nicht, warum Dinge, die einem Spaß machen, irgendwann aufhören sollen. Das Wichtigste ist natürlich, dass man das leisten kann. Jetzt ist Schlagzeugspielen ein bisschen ein körperlicher Job, macht aber total Spaß. Und das ist ja auch nicht schlecht. Ne? Jeder kennt die Geschichte vom Opa, der bis ins hohe Alter noch im Garten geackert hat. Und als er dann aufhören sollte, war ein halbes Jahr später alles vorbei. Insofern hoffe ich darauf, dass ich dieses Bum-Tschack bis ins hohe Alter noch machen kann.
Bist du so als Schlagzeuger, du hast vorhin gesagt, privat bist du auch gerne mal stiller, bist du da so ein Schlagzeuger, der gerne mal so allein nach vorne geht oder eher so einer, der so songdienlich spielt?
Ich bin absoluter Verfechter davon, songdienlich zu spielen. Mir hat das noch nie Spaß gemacht, ein Schlagzeug-Solo zu spielen. Das habe ich in früheren Bands, vor allem in diesen Coverbands, gemacht. Weil da war es ja auch so, man hatte irgendwie 22 Songs, musste aber 4 Sets jeweils 45 Minuten spielen. Da wurde jedes Solo ausgedehnt und spiel noch ein Solo, spiel. Und der Schlagzeuger muss noch ein Schlagzeug-Solo machen. Und der Sänger macht ganz lange Ansagen, damit man mit 6 oder 7 Nummern eine Stunde vollkriegt. Ich liebe das, wenn der Song ein guter Song sein darf. Und niemand sich irgendwo nach vorne drängelt, um zu zeigen, guck mich mal an, wie toll ich bin. Der Song ist doch gut genug. Und ich finde auch alle musikalischen Vorbilder, wenn ich so drüber nachdenke, die mich beeindruckt haben, die mich geprägt haben, denen ich gerne nacheifern wollte, sind alles Drummer, die super gute Drummer waren, die das aber nie unbedingt so nach vorne tragen mussten.
Ich finde, also ich frage deshalb nicht, weil ich mich so wahnsinnig gut mit Musik auskenne oder mit Schlagzeugspielen oder so, sondern ich habe manchmal ein bisschen den Eindruck, so auf dem Mittelaltermarkt ist es auch so ein bisschen so, dass so viele Individualistinnen, du hast ja vorhin gesagt, alle Leute, die so ein bisschen speziell sind und vielleicht sonst nicht so reinpassen. Ich finde das immer wieder erstaunlich, dass es trotzdem funktioniert, weil das ja eigentlich viele Leute sind, die so in einem Standardalltag gar nicht so funktionieren würden.
Aber gerade das funktioniert dann. Also bei uns zum Beispiel, jeder Einzelne von uns ist ein spezieller Charakter. Wir haben einen Gitarristen, der sehr gerne für sich ist und auch sehr gerne seinen Freiraum braucht und nachts wach ist und dann tagsüber schläft, wenn es geht. Dann hat man einen Frontmann und Sänger, der per Definition einen vollkommenen Dachschaden haben muss, weil er ansonsten kein so guter Frontmann und Sänger wird. Ja, jemand, der sich freiwillig auf eine Bühne stellt und sagt, guckt mich bitte an, da ist ja irgendwo was schiefgelaufen. So. Das weiß aber auch jeder und das weiß er auch selber und das macht ihn zu einem... Ich würde sagen, er ist der beste Frontmann, mit dem ich jemals zusammengearbeitet habe. Egal bei welcher Band. Und ich liebe ihn dafür. Trotzdem ist das ein spezieller Charakter, mit dem man umgehen können muss. Und so zieht sich's durch unsere ganze Band durch. Aber als Kombination aus so super unterschiedlichen Charakteren hat das irgendwie gematcht und matcht nach wie vor. Und wir kriegen zusammen Dinge hin, die keiner von uns alleine schaffen würde. Und das Witzige ist, da kommen hinterher auch immer Sachen raus, die gar nicht so klingen, wie wir es vielleicht vorhersehen würden. Also wenn ich einen Song schreibe zu Hause und ich mache den zu 80% fertig, dann bringe ich den mit und der wird komplett durch den Wolf gedreht. Der wird hinterher komplett anders klingen als die Uridee. Aber das ist völlig okay, weil das macht was nochmal. Es gibt nochmal eine andere Qualität. Und das ist, glaube ich, auf dem Mittelaltermarkt genau das Gleiche. Du hast diese vielen, vielen verschiedenen Charakterköpfe. Und wenn die sich zusammentun, ob das jetzt bei Bands ist oder auch, ich sag mal, in der einen oder anderen Schenke, oder bei dem einen oder anderen Stand, der dann trotzdem super harmoniert. Das ist was Besonderes.
Ja, also ich glaube, dadurch kommt vielleicht auch so die Magie zustande dann.
Ja.
Man hat ja dann am Ende doch ein gemeinsames Ziel. Und also vielleicht ist es auch eine Parallele. Eigentlich geht es ja auf dem Mittelaltermarkt auch darum, einfach eine schöne Veranstaltung für die Leute zu machen.
Und das zum Beispiel, man hört es vielleicht so ein bisschen im Hintergrund, ne? Oben wird gerade, wir sind ja hier in den Katakomben der Jahrhunderthalle und oben wird gerade noch Sound gecheckt. Das Tolle an der Technik ist, dass der Claudio am Mischpult die Spuren, die wir gestern Abend gespielt haben, jetzt gerade ablaufen lassen kann und damit schon mal ein Soundcheck anfängt, bevor wir das dann selber machen. Dieses Magische, was dann da so entsteht in diesem Moment und diese Songs, die vielleicht auch auf den Mittelaltermärkten den Leuten so viel bedeuten, das ist für mich eine super wichtige Sache, dass man das für sich als Musiker auch versteht. Ich erkläre kurz, was ich damit meine. Es gibt Bands und Künstler, die aus irgendeinem Grund ihre Hits nicht spielen wollen. Ich habe jetzt gerade gelesen, vor einigen Tagen war Bob Dylan in Köln, hat da gespielt. Erstens hatte er wohl kaum Scheinwerfer auf der Bühne, man hat nicht wirklich gesehen, dass er da ist. Und er hat seine großen Hits nicht gespielt, sondern nur so das, was er halt spielen wollte. Und selbst die Nummern, die er gespielt hat, hat man kaum erkannt.
Ja, dafür ist er auch bekannt.
Ja. Ne? Ja. Das liegt mir unendlich fern, sowas. Wenn wir Sachen erarbeiten, dann versuchen wir immer, die so zu spielen, wie die Leute sie mögen. Wie sie kennen und mögen. Denn ich als Fan, als großer Musikfan, ich gehe nach wie vor super gerne auf Konzerte, ich fände nichts schrecklicher, als wenn meine Lieblingsband die Songs, die ich so geil finde, in Versionen spielt, die ich nicht erkenne. Weil damit verbinde ich doch emotional gar nichts. Ne? Ich habe die Platte irgendwann gehört, das hat mich getriggert, ich hatte eine Gänsehaut, ich will doch das hören. Und das werde ich, also bis in alle Ewigkeit werde ich das verfechten, dass man den Leuten doch bitte, bitte, bitte das gibt, was sie hören möchten. Und wir haben uns ja auch sehr öffentlichkeitswirksam von einem Mitmusiker trennen müssen vor einiger Zeit, weil es einfach gar nicht mehr ging. Und das war oft ein großes Problem, diese Diskussion. Nicht nur mit ihm, sondern so allgemein, auch mit anderen Menschen von anderen Bands. Es ist so grundsätzlich auch eine Diskussion, ob man gewisse Songs spielt oder auch nicht. Es gibt zum Beispiel auch Kollegen von anderen Bands, die vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht haben mit dem Mainstream, die hier und da mit dem Mainstream gekuschelt haben und sich dann entschieden haben, dass sie doch wieder eher in ihre Nische abwandern wollen und die dann ganz bewusst sagen, naja, der Top-Song, den wir bei uns haben, den spielen wir nicht. Oder die Top-3-Songs, die wir haben, die spielen wir nicht. Aus Prinzip. Wir wollen damit nicht mehr in Verbindung gebracht werden. Kann ich sehr, sehr respektieren. Aus meiner Überzeugung würde ich sagen, ich möchte das bei meiner Band so nicht machen.
Ja.
Ja. Andere Bands können das gerne so tun, aber ich finde das super, wenn man den Leuten auch einfach das gibt, was sie gerne hören möchten. Und wir kommen jetzt mittlerweile an den Punkt, wo wir so viele Alben gemacht haben, dass es schwierig wird, Songs wegzulassen. Wenn wir irgendwo spielen und wir wissen, jetzt, ich meine, heute Abend haben wir den Luxus, insgesamt inklusive der Bad Lovers sind wir 3 Stunden auf der Bühne. Das ist schon extrem viel. Allein die Saltatze-Show geht weit über 2 Stunden, weil wir zwischendurch eben auch alte Kamellen auspacken, die wir lange nicht gespielt haben. Und dann gibt es einfach Hits. Also wir haben keine Radio-Hits gehabt, aber wir haben Band-Hits, wo die Leute einmal sagen, das müsst ihr spielen. Das baut man dann ein und dann plötzlich hat man schon 8, 10, 12 Songs, die müssen gespielt werden, die kann man gar nicht mehr rausnehmen.
Das ist natürlich sensationell als Fan. Welcher Song gehört für dich so zum Mittelaltermarkt dazu?
Zum Mittelaltermarkt, das ist interessant, weil da hat man so ein bisschen noch mal eine andere Facette, die reinkommt. Wir würden auf dem Mittelaltermarkt, und das haben wir auch die letzten Male gemacht auf dem MPS, das ein oder andere Dudelsack-Instrumental reinnehmen. Also dieser Sound von Bordun-Musik, der gehört dazu.
Was ja auch jeder gesagt hat.
Ja, ja. Das gehört einfach dazu. Dieses schwebende, Trance-artige, wo man auch mal eine Minute oder zwei auf einen Akkordwechsel verzichten kann.
Erklär nochmal, was Bordun-Musik ist.
Genau, also Bordun bedeutet gleichbleibender Ton. Jede Art von Dudelsack hat ein Bordun-Rohr, was einen gleichbleibenden Schwington macht. Je nach Tonart des Dudelsacks ist es manchmal ein A oder ein D oder ein C. Die sind dann alle unterschiedlich gebaut. Da hat man so einen tiefen, mitschwingenden Grundton und über den werden dann Melodietöne drüber gespielt. Das macht etwas mit uns Menschen. Ne, auch eine Drehleier zum Beispiel hat so einen Bordun, den man so anschwingen kann mit so einem Spielrad. Irgendwas passiert mit uns Menschen, wenn wir diese schwingenden Bordun-Töne hören. Ja, das lässt sich schwer erklären, aber wenn man es hört und spürt, dann weiß man, was gemeint ist. Gibt es so was wirklich so Meditatives?
Also kein spezieller Song, aber generell dieser ja, Bordun-Sound.
Also Bordun-Sounds. Und wir haben natürlich, wir können aus dem Vollen schöpfen. Also wenn wir diese eher traditionellen Stücke spielen, so diese Dudelsackkracher, das funktioniert schon ganz gut. Aber da haben wir auch sehr, sehr viele. Wir kommen aber mittlerweile an den Punkt, wo wir davon nicht zu viele machen können, weil wir auch feststellen, wenn wir zu viele dieser Instrumentaldinger spielen, beschweren sich wieder die Leute, dass sie nicht mitsingen konnten. Ja, sondern Leute wollen gerne was mitsingen.
Ja.
Und auch dann gerne Stücke, kommen wir wieder an den Punkt, die sie schon kennen. Und das muss dann auch nicht unbedingt auf Altfranzösisch oder Latein sein. Aber es gibt so ein paar Klassiker, die hört man auch immer wieder. Die spielen auch ganz, ganz viele Bands. Witzig finde ich immer, wenn ich auf dem Mittelaltermarkt unterwegs bin, auch privat, und dann so denke, oh, das Arrangement kenne ich, was die Dudelsack-Band da gerade spielt. Ich glaube, die haben unsere Platte gehört. Also wir haben ja mehrere dieser Live-Platten vom Mittelaltermarkt veröffentlicht. Das ist dann immer schön. Also auch ein schönes Kompliment, wenn sich andere wieder von der eigenen Arbeit inspirieren lassen. Das finde ich gut, ja.
Also für mich gehört das auch absolut dazu, auch wenn es nach all den Jahren, dieser Bordun-Ton ist natürlich auch auf die Dauer, wenn man ihn sehr oft hört, auch ein bisschen anstrengend. Mhm. Aber trotzdem, also jeder Mittelaltermarkt braucht eine Band, die die Hits spielt.
Aber mittlerweile hat sich natürlich auch das gewandelt, weil gerade das MPS ist mehr zum Festival geworden.
Absolut.
Als zum reinen Mittelaltermarkt. Das ist auch gut so, weil das hätte nicht stattgefunden, hätte es die Nachfrage nicht gegeben.
Ja, und am Anfang mit der Rockshow, die musste ja extra dann sein. Und also das musste dann so angekündigt werden. Aber jetzt ist nicht Mittelaltermarkt. Jetzt gibt es auch extra so Gitarren, so ja, verstärkte und so.
Man musste
und
das den Leuten erklären, anscheinend. Ja. Also wir waren davon überzeugt, dass das funktioniert von vornherein. Man hat uns mehrfach erklärt, dass das nicht geht. Also zum Beispiel hat man uns auch erklärt, nein, wir können hier kein elektrisches Licht aufstellen, dass man euch sieht. Das nehmen die Leute nicht an. Und nein, wir können keine Verstärkeranlage aufstellen, keine PA, keine Boxen, damit auch nach Reihe 5 noch jemand was hört. Das geht nicht, das nehmen die Leute nicht an. Und was ist passiert? Die Leute sind da geblieben, haben das sehr wohl angenommen. Und der Veranstalter hat sich gefreut, dass die tatsächlich dann bis in die Nacht noch Getränke gekauft haben an seinen Ständen. Mensch, das ist ja super. Es ist ein Licht an, es gibt eine Anlage, über die man hört, was gesungen und gespielt wird. Das machen wir im nächsten Jahr wieder und vielleicht schon mittags. Ja, das war der Winning Move.
Hat sich auch verändert.
Aber am Anfang, wie gesagt, waren alle davon überzeugt, dass das nicht angenommen wird.
Ja, das war ein Schocker auf jeden Fall. Mhm.
Da mussten noch die Boxen mit irgendwelchen braunen Jutesäcken abgehängt werden, damit man nicht sieht, dass da moderne Technik steht. Und mittlerweile steht auf diesen Dingern eine moderne Festivalbühne.
Okay, zum Abschluss eine kleine Das oder das Runde?
Ja, gerne.
Met oder Bier?
Oh, das ist schwer. Ich würde ja gerne sagen beides, aber im Zweifelsfall eher Bier.
Es gibt ja auch Metbier.
Ja, wobei ich das oft zu süß finde.
Okay. Ja. Grillspieß oder Falafel?
Grillspieß, auf jeden Fall. Weil ich bin nicht so gut mit Teig. Ich habe vor Jahren festgestellt, dass ich das nicht so gut vertrage. Habe mich mal testen lassen. Und dann kam auch raus, nee, du solltest das gerne vermeiden. Also alles, was mit Weizen oder Getreide zu tun hat, sollte ich weglassen. Was natürlich beschissen ist, wenn man gerne Bier trinken möchte. Da muss man auch immer Glutenkapseln reinhauen. Aber nee, dann muss der Grillspieß herhalten.
Falafel sind aus Kichererbsen.
Ja, ja, aber oft kommen die mit so einer Teigtasche noch dazu.
Ah, okay, die Teigtasche ist es. Dudelsack oder Laute?
Ja.
Ich bin gespannt bei dir speziell.
Ja, das ist sehr... Also, aus Schönheitsgründen eigentlich die Laute, aber die Laute ist für uns viel zu leise. Ha, Wortspiel. Ich liebe das, wenn Leute wie der Ingo Hanf zum Beispiel eine Knickhalslaute spielen. Und der macht das so großartig. Ich wünschte, wir könnten die in unserem Saltatio-Krawall-Kontext benutzen. Sie wäre völlig fehl am Platz. Deswegen, es tut mir leid, Dudelsack. Muss sein.
Authentisch oder fantastisch?
Ich wüsste nicht, warum das eine das andere ausschließen soll.
Zuber oder Lagerfeuer?
Ach Gott, wenn ich an meine einschlägigen Geschichten aus der Vergangenheit denke, kann ich nicht verhehlen, dass der Zuber zwischendurch eine wichtige Bedeutung hatte. Aber im Endeffekt jetzt lieber das Lagerfeuer. Gemeinsam da irgendwo sitzen und sich austauschen oder einfach auch mal nur schweigend in die Flamme starren, ist auch gut.
Schaukampf oder Gaukelei?
Schaukampf. Also, wie ich vorhin schon gesagt habe, der Videodreh, Orks verprügeln im Wald mit dem Schwert in der Hand, ist schon geil. Also dann lieber Schaukampf. Ich wüsste nicht, wie ich so einen Ork mit Gaukelei hätte ablenken können, dass er die Finsterwacht nicht versucht zu erobern. Vielleicht hat das auch geklappt. So einen Vorjonglieren?
Ich habe gehört, du hast mal Hip-Hop probiert. Du hättest ein bisschen Breakdance
alles,
machen können.
Alles. Als ich glaube, 3- oder 4-Jähriger habe ich die neuesten Breakdance-Moves auf dem Geburtstag der Oma vorgeführt.
Hätte vielleicht geholfen.
Ja, wer weiß, ja. Nee, aber Schaukampf muss sein.
Okay. Wenn der... wir machen ein Gedankenexperiment. Also der Mittelaltermarkt ist ein alter Freund von dir und ihr steht so zusammen an der Taverne. Was wolltest du ihm immer schon mal sagen?
Mein Lieber, du riechst zwar komisch, aber das ist in Ordnung. Denn ich freue mich jedes Mal, dich zu sehen. Und wenn wir uns dann wieder treffen, dann ist es so, als wäre es gerade erst gestern gewesen. Es ist immer wieder ein Nachhausekommen. Danke dafür.
Dem kann ich nichts hinzufügen. Vielen Dank.
Ja, ebenso. Dankeschön.
Hört ihr Mittelalterrock nach dieser Folge mit anderen Ohren? Ich auf jeden Fall. Im Anschluss gibt's noch einen kleinen Bonus und ich sage jetzt, gehabt euch wohl, bis nächstes Mal. In medieval times, if you were caught committing crimes, you had no hope, no opportunity to put your case across. The crime, it could be small, you might have had a brawl with Paul. Then again, it might be big, you might have stolen next door's pig. You'd be thrown into a filthy dark cell, deep in the ground, so much closer to hell.
Dieses ultraschnelle Spiel und hier, guck mich mal an, ne? Hollywood hoch 10, hat mich nie getriggert. Auch so Stocktricks und so dieses Zeug, das hat mich nie geflasht. Ich fand das immer viel geiler, so ein Steve Gadd, der einfach nur Boom Chuck spielt. Oder Steve Aroni bei Tom Petty. Steve Gadd hat Unmengen Alben eingespielt, also ich glaube weit über 1000 Alben. Und das meiste war Boom Chuck, was er gespielt hat. Und auf eine geschmackvolle Art und Weise, dass es eine richtige Freude ist. Und der kann auch anders. Der hat diverse Jazz-Alben gespielt und Latin-Fusion-Kram. Und wenn du das dann hörst, dann fliegt einem das Blech weg.